Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Heute ist bei uns die Märchenpsychologin zu Gast. Das ist eine ganz besondere Ehre. Schön, dass du da bist, liebe Hanna Wolter. Ich freue mich zu erfahren heute für unseren Podcast, was eigentlich eine Märchenpsychologin macht. Hallo, Hanna.
Guten Tag, liebe Nicole. Vielen Dank für diese Einladung. Das ist ganz wunderbar und ich nutze gerne die Möglichkeit, um zu erzählen, was ich als Märchenpsychologin mache. Ich glaube, es gibt keine andere Märchenpsychologin.
Nein, das ist einmalig. Die Märchenpsychologin ist wirklich einmalig. Ja. Es gibt niemanden, die so therapeutisch versiert, so psychologisch, wissenschaftlich fundiert, sich in diese Welt stürzt, in die Welt der Märchen. Wir werden heute noch viel darüber hören, um Menschen einen Weg zur psychischen Heilung zu zeigen, zu ihrer Selbstheilung zu zeigen. Wir werden da heute noch viel drüber sprechen. Ja, in Kurzform, was würdest du sagen, was unterscheidet die Märchenpsychologin vielleicht von der tiefen Psychologin, von der Verhaltenstherapeutin oder anderen Angeboten?
Also meine Arbeit auch als Märchenpsychologin fußt natürlich auf der Basis, dass ich Diplompsychologin und auch Diplompädagogin bin und sehr, sehr lange als Psychotherapeutin gearbeitet habe und mit sehr verschiedenen Methoden, erst mit der Körpertherapie, dann mit als Analytikerin. Ich habe ein Studium an der Jung-Institut in Zürich gemacht und dann habe ich auch noch eine Ausbildung als klinische Hypnotherapeutin gemacht. Und all das fließt in meine Arbeit ein. Aber die Märchenpsychologin, die guckt nicht unbedingt nach Diagnosen. Die muss auch keine Diagnosen stellen, sondern die guckt danach, was brauchen Menschen? Und was brauchen sie, damit sie sich entwickeln können? Und damit sie vielleicht Dinge, mit denen sie Themen, mit denen sie schon lange kämpfen und die sie vielleicht eher als persönliches Versagen manchmal sogar verstanden haben, dass sie verstehen, das ist kein Versagen, sondern sie sind auf einer Heldinnenreise. Und zu dieser Heldinnenreise, zu dieser ganz persönlichen Heldinnenreise gehört vielleicht, gehören die Ängste, gehört die Depression, gehört das nicht vom Fleck kommen und stagnieren und all das darf damit reingenommen werden. Und was ich dann mache mit den Menschen ist, dass wir in Märchen einsteigen, dass wir gucken, welches Märchen könnte für diesen Menschen, für diesen Mann, für diese Frau eigentlich genau das Richtige sein? Und wo steht man eigentlich im Märchen? Kannst ja auch an verschiedenen Stellen stehen. Und ich arbeite dann eben auch mit hypnotherapeutischen Mitteln. Das nenne ich Mythenhypnose. Und so dass man das imaginiert und darin arbeitet. Und ich arbeite außerdem auch noch mit weiteren Imaginationen, nämlich von den inneren Seeleneltern. Und alle drei sind aus meiner Sicht, also Märchenarbeit, tiefenpsychologisch, Mythenhypnose und die inneren Seeleneltern, sind ein wirksames Trio, um Menschen wirklich zu ermutigen, voranzugehen und letzten Endes in eine Transformation, in eine Wandlung zu kommen.
Wow. Und höre ich das richtig raus? Es ist ein Angebot, bei dem sowohl Menschen, die schon therapeutische Vorerfahrung haben, richtig sind, aber auch Menschen, die jetzt sagen, das kommt mir plausibel vor, wenn da so viele Einfallstore in die Heilung angeboten werden, dann könnte das auch was sein, um mich endlich mal neu einem Thema zu stellen.
Ja, du hast völlig recht. Also es sind angesprochen Menschen, die Vorerfahrung haben, auch psychotherapeutische Vorerfahrung haben. Es sind Menschen angesprochen, die keine Therapie bislang gemacht haben, aber die denken, ach, da habe ich das eine oder andere Problem und das habe ich schon so lange. Es wäre doch irgendwie toll, wenn ich das mal loswerden würde. Und es gibt tatsächlich auch die Menschen, die sind einfach wissbegierig und neugierig. Die wollen einfach gerne mehr Facetten von sich kennenlernen und gucken, was bin ich eigentlich noch.
Wow. Und auch die sind goldrichtig, wenn sie sagen, ich habe mal Lust, mich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Genau. Wie denke ich eigentlich? Vielleicht mal nicht so sehr über den bewussten Verstand, sondern geradezu, das ist ja eine Einladung der Märchen, in den unbewussten Teil zu gehen.
Ganz richtig. Also die mit mir arbeiten, die bekommen drei Dinge. Sie bekommen nämlich Klarheit über ihre eigene innere Seelenlandkarte. Und das ist also, das heißt, sie bekommen mehr Verständnis für sich selber. Und sie bekommen auch den Mut, den nächsten oder die nächsten Schritte zu gehen. Und auch die Fähigkeit, innere Bilder als Kraftquelle zu nutzen. Und das hängt damit zusammen, dass die inneren Bilder, also das Märchen, sind ja Sprache gewordene Bilder. Und Bilder sind die Sprache der Seele. Die Seele spricht nicht mit Worten. Die Seele spricht mit Bildern. Und deswegen ist in den Märchen und Mythen so viel alte Weisheit verborgen. Und die versuchen wir anzuzapfen und da dran zu kommen, in Kontakt zu kommen. Und wenn das geschieht, dann geschieht Veränderung auch mit Leichtigkeit. Ja, und fast sowas, ich möchte fast sagen nebenbei, also nebenbei, weil es nicht durch unseren Kopf geht, sondern ganz woanders die Veränderung passiert.
Was ich auch noch raushöre, ist so eine Art Katharsis, weil ich über die Geschichte vielleicht auch wirklich Erlösung erfahre und gar nicht so sehr über meinen analytischen Verstand. Oder täuscht mich dieser
Eindruck? Nein, das ist völlig richtig. Wenn ich darf, erzähle ich dir gern ein Beispiel.
Sehr gerne.
Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die hatte Schwierigkeiten mit ihrer alten Mutter. Die war schwieriger Charakter und sie war anspruchsvoll und die Tochter konnte ihr nichts recht machen. Es war immer irgendwie nicht richtig. Und sie bekam darüber hinaus, über diese Auseinandersetzung mit der Mutter, auch Probleme mit ihrer Schwester. Und dann haben wir beschlossen, wir arbeiten mit Frau Holle. Und weil es auch da um mangelnde Wertschätzung geht. Ja, ich weiß nicht, ob du die Situation noch kurz im Kopf hast. Es ist eine Witwe mit zwei Töchtern und sie hat aber die eine, die ist nämlich faul und hässlich, die hat sie aber lieber, weil es die eigene Tochter ist, und die andere ist schön und fleißig und es ist offensichtlich die Tochter des verstorbenen Mannes und die mochte sie nicht. Und sie wurde behandelt, wie im Märchen steht, sogar wie Aschenputtel. Also sie wurde schlecht behandelt und sie musste sich jeden Tag an die große Straße, an den Brunnen setzen und musste spinnen. Und einmal war die Spindel ganz blutig vom vielen Spinnen und da ist sie in ihrer Angst zu ihrer Mutter gelaufen und hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Dann hat die gesagt, ganz kühl, naja, wenn du sie hast in den Brunnen fallen lassen, dann spring halt hinterher. Und Goldmarie, so heißt, wird sie ja genannt im Märchen, die war so verzweifelt, dass sie wirklich in den Brunnen gesprungen ist. Und sie erwacht nach einer Ohnmacht auf einer Wiese, auf einer schönen Blumenwiese. Und dann geht sie einfach voran und kommt erst zu einem Backofen und das Brot ruft, zieh mich raus, ich bin schon längst fertig gebacken. Und sie macht das. Dann kommt sie zu einem Apfelbaum. Und da sind die Äpfel reif und der Apfelbaum ruft, meine Äpfel sind schon reif, pflück mich, pflück mich. Und sie pflückt alle Äpfel und schichtet sie sorgsam auf und geht weiter. So wie sie das im Alltag, diese Frau, mit der ich gearbeitet habe, hat sie es ganz genauso gemacht. Und dann kommt sie zu einem kleinen Haus und da guckt eine Frau zwar freundlich raus, aber sie hat so große Zähne und da erschreckt sie sich ein bisschen. Und die ist aber so freundlich, dass sie sich bei ihr verdingt. Sie hat gesagt, du wirst es bei mir gut haben und sie müsse nur die Betten gut aufschütteln, damit es in der Welt gut schneit. Und das macht die Goldmarie alles ganz schön und fühlt sich auch gut aufgehoben dort, weil das Märchen sagt, kein böses Wort und jeden Tag Gesottenes und Gebratenes. Und so macht sie das eine ganze Weile und dann merkt sie, sie kriegt Heimweh und sie geht zu Frau Holle und sagt, ich habe den Jammer nach Hause bekommen, ich möchte doch gern nach Hause gehen. Und Frau Holle findet es offensichtlich gut, die heißt das gut und sagt, ja, du hast mir brav gedient, ich bringe dich selber zum Tor und bringt sie zum Tor. Und während das Mädchen unter dem Tor steht, regnet von oben Gold auf sie herab. Und dann schließt Frau Holle das Tor zu und das Mädchen ist ganz in der Nähe des heimatlichen Hofes. Und das Interessante, also meine Kundin hat das alles sehr nah am Märchen imaginiert. Und das Interessante war, erst als Frau Holle das Tor zugeschlossen hatte, konnte sie sich rückwirkend betrachten mit den gütigen Augen von Frau Holle und konnte wirklich sich selbst, das Selbstbild hat sich verändert. Das heißt, sie hatte jetzt nicht mehr diesen missgünstigen, entwertenden Blick der Mutter, den sie ja auf sich selber auch gehabt hat, sondern jetzt konnte sie ihren eigenen Wert erkennen. Und im Märchen wird das eben zum Beispiel durch das Gold deutlich gemacht. Das Gold ist der Wert. Das geht aber eigentlich um was Inneres, ja? Da leuchtet das Innere hervor.
Wow.
Und das heißt, diese Kundin hat eine neue Sichtweise auf sich selber gefunden. Und das illustriert ganz schön, was Märchen mit uns machen, was die Kraft solcher Geschichten ist. Sie schenken uns neue Bilder für das eigene Leben.
Und sie abstrahieren auch vom Alltäglichen, denn du hättest natürlich auch deine Klientin in eine andere alltägliche Szenerie führen können oder ihr andere vorhalten können. Aber ich glaube, gerade dieses Zeitlose, gerade dieses Herauslösen aus unseren 20er Jahren des 21. Jahrhunderts hilft unheimlich dabei, das Archetypische eben zu erkennen.
Ganz genau. Und man kann natürlich auch immer feststellen, dass wirklich Märchen und Mythen sehr weise sind. Du findest, glaube ich, für jegliche Situation, die du heute haben kannst, findest du Parallelen in irgendeinem Märchen. Dazu muss man viel Hintergrundwissen haben. Man muss auch vielleicht nicht nur bei den Brüdern Grimm suchen, sondern viel weiter darüber hinaus. Aber da ist sozusagen die Märchen und die Mythen sind wie das bildgewordene Weisheitswissen der Menschen. In denen ist das aufbewahrt.
Wow, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe dir ohnehin noch gleich ein Spiel mitgebracht, denn Märchen sind ja etwas, was vermeintlich immer mal in die kindlich-spielerische Ecke packen, aber wir werden ja auch noch darüber sicherlich reden, dass es nicht nur etwas für Kinder ist, sondern gerade so, weil sie so ein Atlas der Weisheit sind, gerade etwas, was uns heutzutage besonders gut hilft. Ja, also ich finde es super spannend. Vielleicht noch die Frage, wer hat das Frau Holle Märchen an der Stelle ausgesucht? War es das du? Hast du es
gehört? Es war mein Einfall, ja. Mhm. Es war mein Einfall.
Die Klientin selbst
könnte sie auch machen. Manchmal kommen Klienten auch und haben selber eine Vorstellung von einem Märchen, was sie sehr anspricht. Ich frage auch oft nach dem Lieblings- oder Angstmärchen der Kindheit oder auch Lieblings- oder Angstgeschichte. Inzwischen kommt dann auch gerne Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter oder so etwas, ne? Weil das schon auch etwas aussagt und viele haben dann doch auch Lieblingsgeschichten gehabt oder manchmal eben auch Angstmärchen.
Oh ja, und was sagt das? Was würdest du?
Ja, das muss man dann miteinander erarbeiten. Das sagt erstmal noch gar nichts. Also ich scheue mich auch davor, vorschnell zu deuten oder zu denken, ich wüsste genau, was das bedeutet. Ich weiß es nicht, sondern das entfaltet sich im Gespräch, sodass wir wirklich gemeinsam auf die Suche gehen, was war denn damals so wichtig? Wofür diente das Märchen?
Also es kann auch durchaus sein, dass es für diesen psychologischen Aspekt, der ja gerade dann zur Bearbeitung bei dir ansteht, gar nicht so relevant ist. Also du bist jetzt nicht eine, die sagt, Sternzeichen XY, dann weiß ich genau, oder Märchen ZZ, dann weiß ich ganz genau, für was das steht. Das wäre ein bisschen zu einfach, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist viel zu einfach. Also ich arbeite wirklich ganz anders. Ich gehe mit Klienten auf eine Suchwanderung. So könnte ich das am besten beschreiben. Also ich bin ausgegangen, auch bei der Märchenpsychologin, als ich das ins Leben rufen wollte, von der Helden- bzw. Heldinnenreise. Und das ist ein mythologisches Motiv. Das ist von dem Mythenforscher Joseph Campbell so dargestellt worden, also extrahiert worden aus vielen Mythen aus aller Welt. Und da geht man auf eine Reise und es begegnet einem sehr vieles. Das beginnt schon damit, dass man vielleicht gar nicht losgehen will, aber doch irgendwann losgehen muss. Und dann kommt man, wenn ich das fürs Innere nutze, was ich mache, in das eigene Innere. Und da muss man Prüfungen bestehen, Aufgaben erledigen, so wie bei Frau Holle eben auch. Und da gibt es eine Suchwanderung und ich bin dann eher so ein Helfer, eine Unterstützerin für die Menschen, die auf ihrer eigenen Suchwanderung sind und kann sie manchmal beraten, manchmal auch vielleicht ein bisschen warnen, aber oft tun das auch andere Tiere oder Symbole oder Vorkommnisse. Und eine gemeinsame Suchwanderung, würde ich sagen, trifft das eigentlich ganz gut, was ich mache.
Jetzt kommen wir zu unserem kleinen Spiel. Ich habe dir ein Entscheidungsspiel mitgebracht und bin mal gespannt, wie du dich und warum du dich vielleicht für A oder B entscheidest. Es fängt ganz einfach an. Hauf oder Grimm? A oder B?
Hauf? Ja, Grimm, eindeutig.
Eindeutig. Ist das?
Eindeutig Grimm. Ja? Ich habe mit Grimms Märchen lesen gelernt. Die sind mir einfach nah.
Wie schön. Und verbindest du auch Illustrationen damit? So geht's mir oft bei alten Büchern, die ich aus meiner Kindheit noch so im Kopf habe.
Otto Obelode.
Ja.
Der hat die so schön illustriert, die liebe ich immer noch.
Wie schön. Da musst du mal hier in unsere Gegend kommen. In ja. Der Nähe von Marburg ist das Obelode-Haus.
Das weiß ich, da war ich schon und ich habe dort auch eine CD erworben mit den Bildern und darf sie im Prinzip, um meine Vorlesungen oder Vorträge zu illustrieren, kann ich die verwenden.
Wow, die sind wirklich so schön. Wie schön, guck mal, das ist, lohnt sich. Also für alle, die uns zuhören, zuschauen, das ist ein schöner Ausflug ins Marburger Land, ins
Obelode. Absolut, ja.
Dann die nächste Frage. Wahrheit oder Traum? Für was entscheidest du dich und warum?
Ich würde mich für den Traum entscheiden. Und zwar deswegen, weil Träume so wichtig sind. Und weil ich habe mir schon als Kind Träume aufgeschrieben, weil ich so fasziniert war davon, was alles möglich ist in unserer Vorstellungskraft und in der Nacht. Und ich würde mich immer für den Traum entscheiden.
Und er scheint es auch noch wichtiger als eine vermeintliche Wahrheit, falls es die überhaupt gibt. Ne?
Falls es die überhaupt gibt, genau.
Ja. Ja, die nächste Entscheidungsfrage. Die Guten im Märchen oder die Bösen im Märchen?
Das ist schwieriger. Also, die Märchen haben ja häufig wirklich beides. Also sie haben die Guten und sie haben, ich würde vielleicht nicht sagen die Bösen, aber die versagen. Also wenn du zum Beispiel Königsmärchen haben, Grimms Märchen spielen ja oft am Königshof, dann und da fehlt der goldene Apfel oder irgendetwas, dann geht erst der älteste Sohn los und dann geht der zweite Sohn los und beide scheitern. Und zwar, weil sie nicht auf gute Ratschläge hören. Und gute Ratschläge im Märchen, das ist manchmal der Fuchs zum Beispiel oder irgendwer anders, das sind innere Anteile, die wir auch haben und auf die wir oft nicht hören. Und erst der Dritte, der im äußeren Leben als Dummling verschrien ist, der schafft es. Also insofern würde ich an der Stelle sagen, ich würde mich gar nicht entscheiden zwischen beiden. Wir können es nämlich auch verstehen als drei Anläufe, die man oft nehmen muss. Und die ersten beiden scheitern. Das sind aber trotzdem meine Anläufe, die ich mache. Und erst der dritte Anlauf, der gelingt. Oder manchmal auch der vierte sogar. Und das, finde ich, ist ganz tröstlich zu wissen, wir dürfen üben und wir dürfen scheitern, in Anführungsstrichen, und beim nächsten Mal kann ich einen Schritt oder zwei Schritt weiterkommen.
Ja, gute, sehr gute Antwort. Und ich glaube, wir sind auch deiner Arbeit noch mal ein ganzes Stück näher gerückt mit dieser Antwort. Die nächste Entscheidung läuft zwischen A, Prinzessin oder B, der Sterntaler.
A, Prinzessin?
Ja, genau, eine Prinzessin aus einem Märchen, eine Königstochter.
Ah, okay, ich verstehe. Es gibt auch so eine solche und gesprenkelte Prinzessinnen, davon abgesehen. Mhm. Aber tja, das ist eine schwierige Wahl, vor die du mich stellst. Also Sterntaler, ich glaube, früher hätte ich ganz sicher Sterntaler gewählt, aber irgendwie ist es das nicht mehr. Da würde ich, glaube ich, lieber die Prinzessin wählen.
Ja, das ist auch eine schöne Sache, dass du rausgewachsen bist aus diesem Bild, was mal passend war. Ja. Und auch das ist, glaube ich, schon ein guter Hinweis auf das, was du tust. Das ist ein sehr dynamischer Vorgang, sich zu beschäftigen mit der eigenen Lebensreise und den Anleihen, die wir in diesen großen Weisheitsbüchern finden können. Das darf sich auch ändern, das ändert sich auch. Und jetzt gerade wir Frauen, wenn wir unsere ganz persönliche Reifung, unsere Persönlichkeitsentwicklung, unsere seelische Reise mit dir zusammen antreten und dabei uns Anleihen holen in der Märchenwelt, da sehen wir schon, okay, die Identifikationsfiguren verändern sich, vielleicht auch die Interpretation des jeweiligen Weges. Das finde ich super, super spannend. Könntest du uns da reinholen? Warum war Sterntaler mal aktueller, als es heute ist? Ganz persönlich.
Ja. Also ich würde mal sagen, ich bin so erzogen worden. Ich bin Älteste von 4 Geschwistern. Ich musste ziemlich viel arbeiten. Meine Mutter war viel krank. Und es war auch der Ethos in so einem protestantischen Elternhaus, dass man arbeitsam war und dass man sich nicht in den Vordergrund spielte und dass man einfach das alles erledigte und dass man auch das letzte Hemd noch weggibt. Ja? Und das habe ich auch, so habe ich mich auch ganz lange verhalten, bis ich irgendwann aufgewacht bin und gedacht habe, nee, aber so stimmt es eben auch nicht. Und was mir jetzt einfällt, Nicole, das ist, finde ich, total witzig. Gleichzeitig wurde ich in meiner Familie genannt die Prinzessin auf der Erbse.
Lustig.
Verrückt, ne?
Aber als Vorwurf natürlich, ne?
Das war nicht freundlich gemeint. Nein, nein.
Lustig.
Genau.
Ja.
Genau.
Also es ist so ein reicher Fundus, wie wir jetzt schon feststellen können, diese Märchenwelt. Ja. Wow. Also was mich fasziniert ist, die Schnelligkeit, die mir diese Bilder dann schenken in Erkenntnis und gleichzeitig diese Tiefe, die diese archetypischen Bilder dann auch trotzdem haben. Es hört ja nicht auf bei dem Etikett. Du bist Sternzeichen X, deswegen bist du so und so, sondern es ist prozessual. Wir können mit der Figur, wie du schon sagtest, auch diesen Weg gehen und für uns auch für den Weg ganz genau
ausgehen. Ja, ich möchte das nochmal anhand von einem Traum deutlich machen, ohne dass ich ihn hier erzähle. Aber ich erinnere mich an eine Klientin, die hatte einen, das kommt häufiger vor und die sind auch wichtig, die hatte einen sogenannten Initialtraum, als sie in die Therapie kam. Und der war schon besonders und war auch sehr aufschlussreich. Und wir haben ihn ziemlich gut und intensiv bearbeitet. Aber das Interessante war, die war vielleicht 1,5 Jahre bei mir oder 2 Jahre, die ganze Therapie über sind wir immer wieder auf diesen Traum zurückgekommen. Und wir haben immer noch eine neue Facette entdeckt, die dann erst nach und nach wichtig wurde für die Klientin. Und das ist mit Märchen genauso. Du kannst dich an verschiedenen Stellen im Märchen verorten. Du kannst auch aus Märchen rauswachsen. Dir fallen aber auch, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du es zum 5. Mal liest, vielleicht ganz andere Dinge auf als beim 1. Mal. Die hast du völlig überhört. Das hast du gar nicht mitbekommen. Und so ist das wirklich ein Prozess, Man könnte fast sagen, die Märchen wachsen mit dir mit, obwohl die Märchen immer gleich bleiben. Aber du wächst, oder eigentlich muss man besser sagen, du wächst mit den Märchen mit und kannst einfach immer neue Aspekte erschließen für dich. Und das, finde ich, ist ganz großartig. Die Arbeit wird nie langweilig.
Du hast uns gerade, Hannah, von einer Dame erzählt, die mehrere Jahre mit dir zusammengearbeitet hat. Du hast ja schon viele Jahrzehnte therapeutische Erfahrung. Bei den märchenpsychologischen Angeboten, die du machst, ist es dort auch so oder ist das eine kompaktere Form der Zusammenarbeit?
Das ist viel kompakter. Ich gehe von einem halben Jahr aus einer Begleitung und ein halbes Jahr deswegen, weil die Seele natürlich auch Zeit braucht, sich zu verändern. Wir können uns nicht auf Knopfdruck ändern, sondern das muss sich in uns auch entwickeln dürfen und verändern dürfen und sich neu zusammenfügen dürfen. Und das braucht einfach auch ein Stück Zeit. Von daher ein halbes Jahr, da denke ich, das ist gut. Und mehrjährige Begleitung, die habe ich in der Praxis abgeschlossen. Das bleibt dort.
Sehr schön, sehr schön. Das ist also wirklich kompakt, das ist sehr am Punkt. Das ist auch sehr tiefgehend, wie du schon beschrieben hast. Und du nennst es ja auch Wandlung. Es ist das Portal zur Wandlung. Hier geht es also weder um den einen Schnick, um die einzige Erkenntnis, noch geht es darum, über Jahrzehnte im alten Sumpf sozusagen sich zu suhlen, sondern es geht um eine Wandlung. Kannst du uns nochmal in dieses Wort auch reinholen, was Wandlung für dich bedeutet?
Wandlung bedeutet für mich, also modern würden wir vielleicht sagen Transformation. Mhm. Wandlung bedeutet, es wandelt sich eigentlich etwas von innen, nicht von außen. Und Wandlung geschieht wirklich von innen her. Und daran kranken ja auch manche Therapien, dass versucht wird, also wenn ich jetzt mal an Verhaltenstherapie denke, die hat absolut ihren Segen und ihren Platz, aber sie versucht oft auch von außen am Verhalten etwas zu verändern und das hält oft nicht so gut. Wandlung sagt, es geht wirklich um mein Inneres, ganz tief in mir drin und da darf sich etwas erstmal ein bisschen lösen. Das ist auch nicht immer sehr angenehm. Das verunsichert nämlich, wenn das nicht mehr alles so gewiss ist. Und dann darf es sich neu und besser zusammensetzen.
Das ist vielleicht
so würde ich Wandlung sehen.
Ja, sehr schön beschrieben. Und ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf das, was du so en passant schon mal vor ein paar Minuten gesagt hast, nämlich ein Märchen führt uns auch auf den Weg. Das heißt, an welcher Stelle bin ich eigentlich? Gerade so in diesen Wandlungsthemen gehe ich gerade los wie Hänsel und Gretel und werfe den ersten Brotkrumen oder bin ich vielleicht schon kurz vom Happy End? Das ist ja trotzdem nochmal eine wichtige Information, die ich mir auch selbst geben darf. Und
ganz genau, das ist völlig richtig, Nicole. Das ist eine der ersten Dinge, die wir auch tun, dass wir gucken, welches Märchen passt eigentlich im Moment und wo stehe ich genau im Märchen? Und dann kann man das Märchen auch nutzen und gucken, wie ist denn die Heldin oder der Held im Märchen weitergegangen? Welche Runden hat er vielleicht gedreht oder sie? Und wie kommt es zu einer Lösung? Weil die Lösung bedeutet auch immer die Wandlung.
Kann ich eigentlich die Identifikationsfigur auch wandeln, auch ändern im Laufe des Prozesses? Also ich bin gestartet als der zweite Königssohn und ende aber als König, als Vater.
Ja, genau. Und das habe ich vorhin nur so kurz angerissen. Ich arbeite ja wirklich auf meinem Hintergrund als Diplompsychologin und als langjährige Psychotherapeutin. Da gehe ich davon aus, alle drei Söhne, alle Figuren, die im Märchen auftauchen, das bin ich. Ja, ich bin auch der König, der seinen goldenen Apfel vermisst und ich bin die Königin oder vielleicht die nicht vorhandene Königin, das ist ja auch häufig ein Thema. Und ich bin der Älteste, der scheitert und ein bisschen hochmütig ist und der Zweite und der Dritte. Und deswegen kann ich dann zum Schluss auch der neue König sein, der eine Braut mit nach Hause bringt und dann das neue Königspaar bildet. Und so hat sich dann auch das Königreich erneuert. Und das können wir alles auf unser Inneres übertragen. In uns hat sich dann nämlich auch etwas verwandelt und erneuert und passt besser für die Person, die ich jetzt heute bin.
Das ist eine ganz, ganz spannende Antwort, denn das bedeutet ja auch ich bin ein bisschen Stiefmutter.
So ist es. Richtig,
ich genau. Ich trage natürlich auch das Ungerechte, das Böse, das Dunkle in mir. Und ja. Wow, was eine tolle Integrationsarbeit, die natürlich auf diesem Wege nochmal so doppelt neugierig macht, finde ich. Also ich kann wirklich nur jeder empfehlen, die jetzt sagt, es ist spannend, ich habe vielleicht gar nicht ein richtig großes, brennendes Problem, aber ich spüre gerade, dass diese Informationen, die ich bekommen kann aus dieser Welt der Märchen, doch nochmal viel bedeutsamer ist, als das vielleicht auf den ersten Blick klingt, sich dann auch bei dir zu melden. Also ich finde es super, super spannend. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch sehr, was das mit der Mythenhypnose auf sich hat.
Ja. Also Mythenhypnose ist der Name dafür, dass man in Märchen und Mythen mit einer Hypnose, die verschieden aussehen kann, es gibt verschiedene Formen von Hypnose, reingeht, um es selber zu erleben. Mhm. Ein bisschen habe ich das vorhin bei Frau Holle am Rande erwähnt, bei dieser Frau, die hat dann das auch imaginiert und wir haben da mit einer hypnotischen Form gearbeitet. Das ist einfach etwas, sich zu entspannen. Also eigentlich der wichtigste Teil dabei ist, dass wir unser Alltagsplappern im Gehirn, unser Alltagsbewusstsein ein bisschen an die Seite stellen, weil das sagt dann sofort, ach, ist doch alles Quatsch und das braucht doch kein Mensch und was weiß ich was alles. Und uns entspannen und wirklich die Bilder und die Worte auf uns wirken lassen. Und dann darauf schauen, was gibt es eigentlich in mir für eine Resonanz? Und was wachen da vielleicht auch an eigenen Bildern, wacht in mir auf? Und darum geht es, ja? Die eigenen Bilder sind wunderbar, ist viel besser als alles, was ich vorgeben kann von außen, wenn dann eigene Bilder kommen. Und das versuche ich zu fördern mit der Mythenhypnose.
Also man kommt noch mal ein paar Schichten tiefer, als das der Fall wäre, wenn wir sehr dicht an unserem Alltagsgeschehen auch dranbleiben.
Genau.
Sehr spannend. Genau. Sag mal, was entgegnest du eigentlich gerade Frauen, die vielleicht entgegnen, in Märchen wird aber doch so ein rollenden Stereotyp doch zementiert, die Prinzessin, die da untätig in ihrem Turm sitzt und immer nur wartet auf den rettenden Prinzen auf dem weißen Pferd?
Schreib dein eigenes Märchen. Schreib's anders. Imaginier es vor allen Dingen erstmal anders. Ja? Das ist kein Gesetz, dass man sich so eng an die Märchen halten muss. Es gibt auch wirklich Beispiele, ohne dass mir jetzt was einfällt, dass Menschen das verändern, dass die das wirklich nur als Ausgangspunkt nehmen für ihre eigene Suchwanderung und ganz woanders landen. Vielleicht sogar bei einem anderen Märchen, aber das ist gar nicht notwendig. Das heißt, wenn mir die alten Märchen nicht gefallen und wenn ich vielleicht ein Fan von Pippi Langstrumpf war, dann können wir auch damit arbeiten.
Ja. Es geht eigentlich um die Geschichte, es geht um die Bilder, die entstehen und gar nicht so sehr um die Rollenbilder.
Genau.
Vielleicht wie bei der Oper, ne, wo auch universelle Themen angesprochen werden, auch wenn eventuell der Tenor nicht auch immer so dem Bild entspricht, vielleicht von dem modernen Mann, den wir dann an der Seite haben wollen. Ja.
Ganz genau. Es ist ein schöner Vergleich.
Wenn die Welt, unsere Welt, in der wir leben, die ja vielleicht auch ein bisschen Heilung gebrauchen könnte, wenn du der ein Märchen schenken dürftest, welches wäre das?
Dann muss ich an den.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht nur eins, ne?
Nee, das ist schwierig. Also das finde ich eine sehr herausfordernde Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die beantworten kann. Gehe ich von außen dahin. Es gibt ganz viele Märchen, die gut enden. Und vielleicht müssten wir uns erst nochmal verständigen darauf, was braucht denn die Welt wirklich? Die Welt bräuchte Frieden, denke ich. Die Welt bräuchte aber auch, dass wir uns mehr wahrnehmen und mehr hören. Und das braucht es, dass ich mich selber verstehen muss, sonst kann ich andere gar nicht wahrnehmen. Also ich würde ein Märchen wählen oder vielleicht auch ein Schreiben, wo Menschen eigeninitiativ werden, um die Welt zu verbessern, um ihre Welt zu verbessern. Sie müssen gar nicht die Welt im Großen verbessern, wo sie etwas tun, wo sie ihre Welt verbessern. Und was mir jetzt einfällt, während ich rede, das ist zwar kein richtiges Märchen, das ist, glaube ich, eher sowas wie eine Legende. Ich weiß nicht, kennst du die Bürger von Schilda?
Ja.
Die das Rathaus haben neu bauen lassen und dann hat der Architekt die Fenster vergessen und dann bringen sie immer von außen das Licht in Eimern in das Rathaus und wundern sich, dass es nicht hell wird. Und dann kommt irgendjemand von außen und sagt, was haltet ihr denn mal davon, wenn ihr da Fensteröffnungen reinbrecht in das Mauerwerk? Und sowas bräuchte es. Also ein Held oder eine Heldin, beziehungsweise viele Heldinnen, viele Helden, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und auch manchmal ganz pragmatisch sind und sagen, lasst uns das doch mal probieren.
Ja. Und lasst uns das die Ohren schulen.
Bringt mich noch mal dazu. Es gab einen Spruch, als ich junge Studentin war, der mich ganz lange Jahre begleitet hat. Und der hat so etwas in die Richtung. Und der heißt, viele Menschen sehen Dinge und fragen, warum. Ich aber träume von Dingen und frage, warum nicht?
Sehr schön. Sehr schön. Das wäre etwas, was die Welt braucht. Und wir spüren schon an deinen Antworten, wie wohltuend es ist, in Bildern zu denken, wie wohltuend es ist, in Geschichten zu denken und wie viel Hoffnung und wie viel Licht in diesen Geschichten, in diesen Legenden und eben in diesen Märchen liegt. Und vielleicht ist das auch nochmal ein guter Hinweis, auch für das persönliche, das individuelle Seelenheil. Das Licht kommt aus solchen Geschichten, bei denen wir erfahren dürfen, dass sie gut ausgehen.
Ja, ganz genau. Und das Licht kommt aus dem Inneren. Es kommt nicht von außen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn sich im Inneren was wandelt, du hast ja vorhin nach Wandlung gefragt, dann kann es auch nach außen strahlen. Wow. Wie bei der Goldmarie. Die hat sich eben auch verändert. Du hast ja vorhin ganz richtig gesagt, sie hat die Stiefmutter, die Unfreundliche, hat sie ja auch in sich. Ja. Aber zum Schluss ist innerlich ein Wandel geschehen und der wird äußerlich sichtbar dadurch, dass sie leuchtet.
Wow, wie schön. Also ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir gar nicht haben. Es geht um das innere Licht, es geht um die Reise zu diesem inneren Licht. Das ist eine wirkliche Wandlungsreise und ich kann wirklich alle nur bekräftigen, sich mit Hannah Wolter, der Märchenpsychologin, auf den Weg zu machen. Es gibt nochmal viel tiefere, ganz neue Sichtweisen, die aber alt gespeist werden, nämlich durch ganz alte Geschichten, durch Archetypen und eben auch durch diese inneren Eltern. Die lassen wir jetzt mal ganz bewusst auf. Denn wer das wissen möchte, wen das interessiert, der hat ja die Möglichkeit, jederzeit mit dir in Kontakt zu treten. Das ist nochmal ein ganz, ganz machtvolles Tool. Das hört man schon raus. Wenn wir dieses Konstrukt mal für uns kennenlernen, klärt sich, glaube ich, eine Menge im Leben. Oder wie könnten wir neugierig machen?
Das ist wunderbar. Das finde ich genau richtig. Schön. Danke, liebe Nicole.
Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und für die Neugier, die du jetzt in uns allen geweckt hast, mal auf die Suche zu gehen nach diesen alten und dennoch top aktuellen Themen. Herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Liebe Grüße.